Forum Literatur mit Christoph Bichler.
Guten Abend, herzlich willkommen zur Sendung. Es kommt nicht oft vor, dass aus einem Traum ein interessanter Roman oder eine packende Kurzgeschichte wird. Dem Schweizer Schriftsteller Nico Steufberg ist das gelungen. Mit seinem Roman Dort war er zum diesjährigen Franz Tumler Literaturpreis nach Laas geladen. Wir bringen seine kurze, aber fulminante Lesung und danach O-Töne der Jury. Anna Gschnitzer hat sich ganz dem Theater verschrieben. Ob sie nun eigene Stücke entwickelt oder als Dramaturgin an Produktionen mitarbeitet, Bühnenarbeit ist das, was ihr Spaß macht. Jörg Zemmler hat über Skype in München bei Anna Gschnitzer angerufen und sie zu ihrer Theaterarbeit befragt. Oh, es gibt der Arten viele zu begehen eine Tat, heißt es irgendwo bei Franz Grillparzer. Der Held von Nico Steufbergs Roman Dort entscheidet sich für die direkte Art. Allein das Motiv für die Tat erscheint haarsträubend. Steufberg hat mit seiner Lesung das Publikum am 20. September 2019 in Laas in seinen Bann gezogen. Er hat bewusst auf die volle ihm zur Verfügung stehende Lesezeit verzichtet, um am richtigen Punkt aufhören zu können. Hier ist Nico Steufbergs Lesung. Anschließend hören Sie das Plädoyer von Manfred Pabst. Der Schweizer Journalist und Übersetzer hat den Roman Dort für den Wettbewerb vorgeschlagen. Auf Ihrer Website preisen Sie an, Sie bieten Books, Essays und Cartoons. Das sind so die Gebiete, auf denen Sie sich beruflich umtun. Jetzt haben Sie Ihren Debütroman vorgelegt, Dort. Ich möchte gar nicht sehr in den Inhalt hineingehen. Nico Steufberg wird den Anfang lesen und wir werden gleich mitbekommen, was der dramatische Auftakt ist und was daraus folgt. Was mich interessiert hat, ist, dass dieser Roman auf einem Traum basiert, den der Autor gehabt hat, und dass er diesen Traum dann mit Hilfe intensiver Prosaarbeit dann in einen Roman übersetzt hat. Das ist gar nicht so leicht. Es gibt viele Äußerungen von Schriftstellern, die sagen, ich habe so interessante Träume, aber in dem Moment, wo ich versuche, sie in Geschichten umzuschreiben, fällt mir alles auseinander. Hier nicht, hier ist es gelungen. Und was auch für mich als Leser sehr gut zu spüren war, war, dass der Text, wenn man sich reinbegibt, diese Unausweichlichkeit bekommt, wie sie so Albträume haben. Also man schaut dem Ganzen zu, ausgenommen, man ist natürlich ein luzider Träumer und kann entscheiden, aber wenn man ein klassischer Träumer, eine klassische Träumerin ist, dann muss man mit dem Albtraum einfach mitgehen und das abwarten, bis sich das abspult. Ich bin zufällig auf die ideale Art und Weise gestoßen, diesen Roman zu lesen. Das kann ich empfehlen, falls Sie noch nicht gelesen haben, und zwar bei mir auf der Couch, auf dem Lieblingsplatz. Da fällt kein direktes elektrisches Licht hin, deswegen habe ich ihn mit der Stirnlampe gelesen, in eine Decke gewickelt an einem Abend. Und ich kann es deswegen empfehlen, weil auch an den dunkelsten Stellen und wenn die Handlung dann in die schroffen Schweizer Felswände hineingeht, haben Sie immer genug Licht und müssen sich nicht so sehr fürchten. Gut, damit genug und wir bitten Sie um Ihre Lesung, Nico Steufberg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Fange ich ganz, ganz vorne an. Mein Protagonist hat eine Frau gesehen, hat klassische Liebe auf den ersten Blick empfunden und geht der nach, weil er die unbedingt kennenlernen will, hat aber keine Ahnung, wie er das bewerkstelligen soll. Die Frau hat ein Kind bei sich. Sie gehen jetzt dem See entlang und ich latsche hinten drein, wie ein Schlafwandler, leicht belämmert, etwas anderes bleibt mir nicht. Ich weiß nicht, wohin mit den Füßen, derart langsam gehen sie. Wohin wohl? Doch noch nicht nach Hause. Ständig sieht der Kleine etwas, will nach links, nach rechts, zurück. Sie lässt ihn streunen, fast wie einen Hund und ziemlich unbekümmert. Was, frage ich mich, wenn er auf dem Gehrand ausrutscht, in den See fällt? Einsam wirkt sie so von hinten, unbeteiligt, abgehoben, fast wie wenn sie schweben würde. Irgendwann sind wir dann bei der Voliere, beim Seebad. Sie gehen weiter, als ich dachte, vielleicht ins Naturmuseum. Hier hat sie jetzt kaum noch Touristen. Selbst wenn ich viel Abstand halte, wird sie mich demnächst entdecken. Und was dann? Ich weiß es nicht. Seeauswärts kräuselt sich das Wasser, sanfter Wind kommt auf und schiebt die Quellwolken zusammen, türmt sie auf zu großen Kumuli, aus denen sich dann wiederum, sobald die Kirchenglocken ruhig sind, ein Gewittersturm entlädt. In etwa einer Stunde, schätze ich, so ist das jeden Abend. Schritt für Schritt entvölkert sich der Geh, sehe ich die beiden besser, bald sind sie allein vor mir. Der Kies geht über in Zement, in hohl klingende Fliesen, über die sich Trauerweiden beugen. Unter einer dieser Weiden bleiben sie jetzt plötzlich stehen, als der Bub auf einen Schwan zeigt. Sie schwingt ihre Tasche von der Schulter, kramt etwas hervor. Jetzt muss ich mich entscheiden. Einfach weitergehen kann ich nicht, einfach an ihr vorbeispazieren, dann lasse ich sie hinter mir. Entweder spreche ich sie jetzt an oder ich setze mich ans Ufer. Gut, ich setze mich ans Ufer. Sieht bestimmt recht läppisch aus, wie ich die Beine baumeln lasse, beide Hände abgestützt, damit ich nicht vom Gehrand gleite. Läppisch ist und unbequem und nicht ganz passend für mein Alter. So sind wir mit 15 hier am See gesessen, extra easy, haben möglichst noch geraucht. Wie 15, so komme ich mir vor. Mein Hintern wird ganz staubig sein, wenn ich aufstehe, das ist klar. Und sie? Sie holt jetzt Brot hervor für diesen Schwan, man hört es rascheln. Ich schlage den Walten auf, versuche es mit der einen Hand und prompt verliere ich fast den Halt, kann gerade noch hochrutschen. So, ich muss das rechte Bein über das linke legen, Buch darauf, in die Kniekehle, ja, das geht. So hält es, so kann ich mich halten. Locker soll es wirken. Gut. Und dann kommt dieser Schwan doch wirklich hierher, auf mich zugeschwommen, denkt wohl ich sei der, der Brot hat. Kommt geschwommen und ich glaube, dass der Bub jetzt auch zu mir läuft. Starre konzentriert ins Buch. Der Schwan reckt seinen Hals, ich habe nichts für ihn. Nein, nichts. Die beiden kommen tatsächlich zu mir. Der Schwan scheint gar nichts zu begreifen. Sie sind weder links noch rechts, sie müssen irgendwo in meinem Rücken sein, sonst sehe ich sie. Warum bin ich derart nervös? Ich bin sonst nie nervös, doch jetzt. So sieht er lustig aus, ja, gell? Das ist sie. Das ist ihre Stimme. Ihre Stimme hinter mir. Es dauert, bis ich merke, was sie meint. Den Schwan, er taucht nach etwas, kippt vornüber, rudert, wackelt. Lustig, ja, das Hinterteil. Der Bub zumindest gluckst vor Freude. Willst du ihm was geben? Ihre Stimme, warm und voll, man fragt sich, wo sie diesen Ton hernimmt, so zierlich wie sie ist. Komm, schau. Der Bub gluckst laut, er klingt sehr komisch, so wie ich es noch nie gehört habe. Über meine Schulter, aus dem Augenwinkel, sehe ich ihn. Er kauert über einem Säckchen, wühlt darin herum wie wild. Und ihre Hand, die sehe ich auch, sie nimmt ihm jetzt das Säckchen weg. Komm, schau, gib her, ich kann es dir zeigen. Fein und weiß die Hand und warm und voll die Stimme hinter mir. Dann fliegt ein Brotstück durch die Luft, der Schwan schwimmt hin und schnappt es sich. Ein zweites Brotstück folgt. Das hat er gern, siehst du, jetzt darfst du auch. Der Bub macht wieder einen Gluckslaut und das nächste Brotstück landet auf der Mauer statt im See. Der Schwan bemerkt es nicht einmal. Du musst ein bisschen weiter werfen, schau. Eins fliegt ins Wasser raus, das nächste wieder auf den Geh. Viel weiter, noch ein wenig weiter. Sie bemüht sich um Geduld, doch helfen tut es leider nichts. Es kommt zwar noch mehr Brot geflogen, 3, 4 Stücke miteinander, doch keins schafft es bis ins Wasser, alle landen auf dem Geh, das eine sogar gleich bei mir. Pass auf, du kannst es nicht dem Mann an seinen Rücken werfen, gell? Ich höre ihn hertapsen. Lass den Mann da lesen, Milo, gell? Der Bub steht direkt hinter mir. Soll ich nach diesem Brotstück greifen, das noch immer neben mir liegt, und ihm zeigen, wie man wirft? Soll ich was zu ihm sagen und dann sie ansprechen? Soll ich das? Mein Hosenboden juckt, ich wippe hin und her und atme durch. Dann klingelt es. Ihr Telefon. Sie nimmt es ab, läuft weg, wird leiser. Ja, am See, nein, hat er nicht, ja, habe ich alles mit dabei. Jetzt muss ich mich einfach umdrehen. Tu es, sehe zweierlei. Erstens, sie läuft tatsächlich weg. Zweitens, der Bub ist mongoloid. Man sieht's ihm an den Augen an, die fast noch blauer sind als meine und so fein geschnitten wie die seiner Schwester, Nanny, Tante, alles nur nicht seiner Mutter. Nein, ihr Sohn kann das nicht sein, so schwarz wie seine Haare sind. Und diese schmalen Augen, die hätte er auch sonst mit Trisomie. Vielleicht 4-jährig ist er, trägt ein blau-weißes Matrosenshirt. Er staunt mich an, den Mund weit offen, ich wohl ebenso. Schau über ihn hinweg zu ihr, wie sie davon geht, und zurück zu ihm. Ich drehe mich wieder um. Die Wellen klatschen unter meinen Füßen. Schleierwolken ziehen auf. Kein Mensch mehr weit und breit, weder gehauf noch abwärts, nur die beiden. Sie hat offenbar keine Bedenken, ihn allein zu lassen. Will in Ruhe reden können, nehme ich an, mit wem auch immer. Denkt sich wohl, dass ich, solange ich hier bin, schon ein bisschen schaue, sehen würde, wenn er sich zu nah ans Wasser wagen sollte. Ob sie wohl gemerkt hat, dass ich ihnen nachgelaufen bin? Dass ich derselbe bin, vor dessen Tür sie sich die Schuhe band? Wohl kaum. Ich könnte ihm das zeigen, mit dem Brot, wie man das macht. Und dann, wenn sie zurückkommt, fragen, ob das denn ihr kleiner Sohn sei oder doch ihr Patenkind, wie alt er sei etc. Wie käme das wohl an bei ihr? Als freundlich oder unverschämt? Ganz kurz hat sie nur aufgeschaut zu mir und dann gleich wieder weg. Ich sollte mir nicht viel einbilden. Das ist anders hier als sonst und sie ist anders als die anderen. Merci, würde sie wohl sagen. Merci, schönen Abend noch. Ich schaue noch einmal nach ihr, sie schlendert zäh auswärts, ich kann schon nicht mehr hören, was sie sagt. Der Bub scheint hin und her gerissen zwischen ihr und Schwanenfüttern. Ja, natürlich lässt sie ihn nur hier, weil sie ihn sicher glaubt. Wenn er zu nah ans Wasser kommt, kann ich ihn jederzeit aufhalten. Und selbst wenn er stolpern sollte in den See, dann sehe ich das. Ich sehe das und würde ihn retten. Ein Gefühl steigt in mir auf, wie Dampf, wie eine warme Wolke, quillt aus meiner Brust, füllt mir den Kopf. Jetzt weiß ich, was ich tun muss. Hier das Brotstück, ich heb's auf und halte es dem Kleinen hin. Er kommt getrippelt, ohne Angst. Ein letztes Mal schaue ich zu ihr, sie ist am Telefon noch immer von uns beiden abgewandt. Der Kleine schaut mich fragend an, greift nach dem Brot und ich nach ihm. Ich fasse ihn um seinen Bauch und stoße ihn vom Mauerrand. Der Aufklatsch leiser als erwartet. Weder hat der Bub geschrien, noch hat sie sich umgedreht, noch kann ich sehen, was sich vor der Mauer unter mir abspielt. Stattdessen schrecke ich zurück, erstarre, bis mein Hirn mir zu verstehen gibt, jetzt bist du dran, jetzt ist dein Auftritt fällig, spring. Ich springe auf, brülle das Kind, vergesse mich zu ihr zu drehen, mir das T-Shirt auszuziehen, platsche bäuchlings in den See. Ein Kloß rammt sich in meinen Magen, Wasser sticht mir in die Nase, schwarzgrün, voll mit dumpfem Lärm. Ich schnelle wieder hoch ans Licht, Geschrei, verliere mich im Dunkel, schlage um mich, schlage an, bekomme was zu fassen, Haare, reiße dran, das Kind, es zappelt, ich kann es kaum halten, schlucke Wasser, würge, schlucke einen Schwall Erbrochenes. Ich lasse los, will hoch, nur hoch, ans Licht und an die Oberfläche, strample, hechle, Luft, jetzt endlich Luft. Doch gleich zieht es mich wieder runter, ein Gewicht an meinem Bein schlingt sich um mich, ich heule auf. versuche mich loszuwinden, rudere und strampele rettungslos, reiße das Bein nach oben, japse, stoße plötzlich an, die Mauer, grapsche, glitsche ab, grapsche nochmals und krall mich in den Stein. Ich krümme mich, greife nach unten, will das Bein hochziehen und den Bub, versuche ihn zu halten, presse ihn an mich, wuchte ihn hoch, er droht mir zu entgleiten, klemme seinen Hals in meinem Ellenbogen fest, er gurgelt, drücke ihn gegen die Mauer, quetsche ihm ein Knie zwischen die Beine, er verkrampft sich, zuckt. Dann spüre ich, wie er erschlafft. Ich streiche ihm mit meiner Wange seine Strähnen aus der Stirn, sehe ihm in seine blauen Augen, sehe, wie sie enger werden, sehe, wie ein weißer Arm vom Gehrand noch ihm runterlangt, ihn hochreißt, über mich hinweg. Hab keine Kraft mehr mitzuhelfen, keine Kraft, den Kopf zu heben, falle ab, zurück ins Wasser. Irgendwann, wohl nicht viel später, hocke ich auf der Gehmauer, warte, bis der nächste Krampf das Blut in meinen leeren Kopf treibt, saure Galle in den Mund. Gleich neben mir kniet sie, den Bub an ihre weiße Brust gedrückt. Sie kniet in einer Wasserlache, die nach allen Seiten ausläuft. Wind kommt auf, es fallen Tropfen, Wetterleuchten über dem See. Ein Hund läuft her, ein Herr mit Stock, dann finden sich die Gaffer ein. Der Hund bellt los, der Herr beruhigt ihn, manche zücken Telefone. Wolken platzen, Schirme springen auf, die Leute rennen weg. Die Sturmleuchte beginnt zu blitzen, Donner folgt, eine Sirene, Streiflicht färbt den Regen blau, die Ambulanz biegt auf den Geh, drei Sanitäter stürmen raus, versuchen Frau und Kind zu trennen, schaffen es nur mit Gewalt. Dann stürzen sie sich auf den Bub, der eine drückt, der andere bläst, der dritte reißt ein Set aus Plastikröhren aus der Notfallbox. Sie reden kaum, hantieren still. Die Gaffer drängen sich nach vorn, der Hund dreht seine Runden, schnüffelt und sein Herr klopft mit dem Gehstock an seinen Mephisto-Schuh. Die Sanitäter stehen auf, die Gaffer werden abgewiesen, Absperrband wird ausgerollt, zwei Streifenwagen fahren vor. Sie kniet noch immer neben mir, allein in dieser Wasserlache. Eine Polizistin eilt zu ihr, ein Polizist zum Kind. Der alte Herr hinkt weg, winkt seinen Hund zu sich, gibt ihm drei Klapse. Mir wird schwarz, das Kind ist tot.
Dankeschön. Das war Nico Steufberg mit diesem fulminanten Auftakt für seinen Roman Dort. Manfred Pabst, Sie haben das Buch in den Wettbewerb gebracht. Ihr Plädoyer bitte.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll nach dieser Lesung. Ich glaube, sie hat uns alle erschüttert. Es war mäuschenstill im Saal. Mir ist es ebenso ergangen, obwohl ich den Text schon kannte. Es ist eine Erzählung von der Wucht einer antiken Tragödie. Und jetzt, da wo Nico Steufberg seine Lesung beendet hat, sind wir gerade einmal auf Seite 20 von 328 Seiten. Der Text geht also weiter. Er entwickelt sich noch in vielen überraschenden Wendungen. Die werde ich Ihnen nicht verraten, vor allem, weil meine Frau im Publikum sitzt und sie mir immer wieder sagt, dein großer Fehler ist es, dass du die Geschichten ausplauderst in der NZZ und dadurch den Leuten die Spannung nimmst beim Lesen. Also für einmal nehme ich mir vor, nicht in diesen Fehler zu verfallen, sondern
oder einfach keine NZZ mehr lesen.
Oh. Das wäre auch eine Alternative. Sondern Ihnen zu sagen, was mich an diesem Text so gefangen genommen hat, von der ersten bis zur letzten Seite. Sie haben es gehört am Lesen, es ist ein polyphoner Text, er ist farbig, vielschichtig, er hat ganz verschiedene Klänge, er ist Sprachmusik. Und das meine ich in einem ganz wörtlichen Sinne. Wenn Sie den Text aufmerksam weiterlesen, am besten laut, dann werden Sie mit der Zeit merken, der erinnert Sie nicht nur an Verse, es sind Verse. Es sind auf Prosa gesetzte Verse, aber nicht in einem statischen oder linearen oder gleichförmigen Sinn, sondern Sie dürfen sich das vorstellen wie einen Zug, der näher kommt und näher, lauter wird und lauter, dann sich wieder entfernt. Aber immer geht dieser Rhythmus durch die ganzen 328 Seiten. Das hat einen ungeheuren Sog. Dem, finde ich, kann man sich nicht entziehen. Und ich wüsste kein Beispiel in der Gegenwartsliteratur, wo so etwas geschieht. Sie wissen ja, diese Versmaße kommen aus der griechischen und römischen Antike. Dort hatte die Sprache lange und kurze Silben. Das ist bei uns nicht mehr so. Wir haben Hebungen und Senkungen. Deshalb ist es sehr schwierig, diese Versmaße ins Deutsche umzusetzen. Aber ich finde, hier ist es vollkommen gelungen. Diejenigen unter Ihnen, die sich für die technische Seite interessieren, die werden hier vor allem vierhebige Jamben entdecken. Aber es ist, wie gesagt, eine ganz subtile musikalische Geschichte. Jedes Wort bei Nico Stäufberg hat sein spezifisches Gewicht und seine Farbe. Keines steht zufällig an seinem Ort. Trotzdem, und das ist für mich das Mirakel, ist es kein Buch, das jetzt salopp gesagt Literatur wäre, also ein intellektuelles Spiel, sondern es ist ein sinnliches und sinnenhaftes Buch und es erzählt eine Geschichte, die uns alle berührt und angeht. Ein junger Mann verliebt sich auf den ersten Blick innerhalb von Sekunden in eine Frau, folgt ihr nach und versucht, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, verfällt auf die verrückte Idee, den Helden zu spielen, also eine Situation zu inszenieren, in der er dann den Helden spielen kann und ahnt nicht, was für eine Katastrophe er damit herbeiführt. Und von der Seite 21 bis 328 erleben wir mit, wie sich diese Ausgangskonstellation weiterentwickelt.
Manfred Pabst, Übersetzer und Journalist über den Roman Dort von Nico Stäufberg, den er für den diesjährigen Franz Tumler Literaturpreis vorgeschlagen hat. Es antworten jetzt Hans-Peter Kunisch, Schriftsteller und Journalist, und nach ihm die Germanistin Daniela Striegel.
Also ich muss sagen, bei diesem Buch war ich am misstrauischsten, dass das klappen kann. Also wo ich die Geschichte gehört habe, dachte ich, nee, das ist Kitsch, ne? Das muss Kitsch werden. Sozusagen, das ist ein Kolportage-Roman, so diese ganzen Handlungselemente. Ich hab das auch angefangen zu lesen, dachte, jetzt so eben, also so Motto, um eine Frau kennenzulernen, bringe ich ihr Kind um, also mehr oder weniger zufällig und so weiter. Und dann kommen ja noch andere Elemente dazu. Ich will auch nicht alle verraten, weil es ist ja auch ein Krimi, ne, sozusagen. Es ist in dem Sinn, es geht auch um tatsächlich eine Weile lang, wer das getan hat, wer verschiedene Sachen getan hat. Aber zum Beispiel ist ja dann die Mutter des Kindes ist ja die zweite Frau des Vaters, des Erzählers. Ne? Also schon das ist absurd, ne, eigentlich, also dass das in der Realität passiert. Und dann die Frau ist sozusagen die Tochter des ersten Mannes sozusagen. Schon wenn man das hört, wird einem eigentlich schlecht und man denkt, okay, schlechte Fernsehserie oder sowas. Aber ich finde es, fand es dann trotzdem, und ich war überrascht tatsächlich, wie das eine Langeweile für mich funktioniert hat. Es hat also für mich nicht bis Seite 328 funktioniert, muss ich sagen, sondern es, für mich ist vielleicht 40, 50 Seiten zu lang, das Buch. Ich fand es eben sprachlich dicht und eben diese ganzen Hürden, die der Autor umschifft hat, fand ich schon also wirklich tatsächlich beeindruckend. Also ich war wirklich sehr misstrauisch, als ich das alles vorher gesehen habe und war dann sehr positiv überrascht, sagen wir mal.
Es bringt einen in die Lage, dass man sich denkt, was hätte denn ich an dessen Stelle gemacht, oder? Es kommt einem dann auch gar nicht so absurd vor, weil man denkt sich mal, so viel kann ja eigentlich nicht schiefgehen, wenn man einfach fragt, wollen Sie mit mir einen Kaffee trinken? Und vielleicht doch besser als das Kind in den See zu. Also man denkt sich, das ist eigentlich nicht sehr vernünftig, aber so, die Art und Weise, wie das geschildert ist, bringt einen in die Lage, dass man das Unvernünftige dann irgendwie zumindest plausibel findet. Und etwas darf man auf jeden Fall verraten, der Mann ist so etwas wie ein Garten- oder Landschaftsarchitekt. Das ist seine Spezialität und Architekten spielen in dem Ganzen auch eine Rolle, in dem ganzen Tableau. Und es kommt auch dann dazu, dass er diese Kunst ausüben soll unter etwas erschwerten Bedingungen, sagen wir so. Und wo jetzt meine Einwände ansetzen würden, das ist eben der Plot oder das Maß, in dem der Zufall und die Unwahrscheinlichkeit strapaziert werden. Also jeder, der sich mit Ertrinken beschäftigt hat, weiß, dass es eher selten ist, dass jemand so schnell ertrinkt. Da könnte man natürlich sagen, natürlich, es ist ein behinderter Bub und da können die Reflexe auch nicht so gut sein und das kann man nachvollziehen. Es gibt aber dann noch andere Szenen, wo ich mir denke, es gibt eine Szene oder andersherum, die beiden finden sicher, also die Strategie, so fatal sie ist, im negativen Sinn, ist ja auch fatal im positiven, die kommen ja wirklich sehr schnell zusammen. Das finde ich psychologisch auch plausibel, dass man nach so einer Aufregung eigentlich in einer unmöglichen Lage, also das anvertraute Kind ist gerade gestorben, er fühlt sich schuldig, sie auch, weil sie hatte ja die Aufsicht, dass man so in der Lage ein Liebespaar wird. Aber gerade das finde ich nachvollziehbar. Nur dann dauert es einen ganzen Tag, bis die Mutter des Kindes verständigt wird. Und da frage ich mich dann schon, ist das möglich? Kann das wirklich so lange dauern, bis sie mit ihrer Mutter darüber spricht und ihr das beichtet? Und es gibt einige solche Dinge, also zum Beispiel, dass Figuren auftauchen, die dann in einer anderen Rolle uns begegnen, als wir vermutet haben, beziehungsweise wir erkennen die wieder und die Plätze in dieser Geschichte sind nicht mehrfach, sondern mit reduziertem Personal besetzt und das ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich. Also es gibt so die Form der Schicksalstragödie, die eine Zeit lang sehr in war und also so Grillparzers Ahnfrau war so ein berühmtes Beispiel und das wurde auch da gab es auch eine richtige Schicksalstragödienmode und das ist irgendwie so ein Schicksalsroman, was ja eigentlich sehr reizvoll ist, weil man da sehr viel komprimiert zeigen kann. Es ist natürlich eine existenzielle Geschichte, die zeigt, was ein Fehltritt für Folgen haben kann. Das ist eine aufregende Ausgangslage und es ist auch schön durchgeführt, aber ich tue mir dann schwer, es ist ja doch eine realistische Geschichte, es ist ja kein Märchen. Bei einer realistischen Geschichte fehlt mir dann manchmal der Realismus in der Anlage.
Sie hörten die Jurybeiträge von Hans-Peter Kunisch und Daniela Striegel. Jetzt sprechen noch Gabriele Wild, Literaturvermittlerin und Kulturbeirätin aus Innsbruck, und Gerhard Ruiz, Autor, Musiker und Literaturgewerkschaftler.
Es ist auch für mich ein Roman, der sehr viel über die dunkle Seite des Menschen oder des Menschlichen erzählt. Ich kann jetzt das aber schon auch nachvollziehen, was Frau Striegel gesagt hat. Nur eben, das hat mich eine Weile beschäftigt. Dann wiederum bin ich wieder ganz, habe ich wieder ganz das Motiv des Traums gefolgt. Also konnte ich auch folgen, dass das ist mir dann auch wieder irgendwie gelungen, da ganz einzusteigen eben in dieses. Also es ist, beginnt ja auch schon so. Träume ich. Und dann geht's los, eben er sieht diese Frau und folgt ihr. Und wenn man das jetzt natürlich so sieht, dass das ein ständiges, ja, Meandern ist, vielleicht zwischen Wirklichkeit und Traum, dann kann ich da schon sehr gut einsteigen und auch die Geschichte bis zuletzt verfolgen. Man findet sich ja immer mehr in einem Albtraum wieder. Das Unbewusste kommt zum Vorschein. Aber es ist jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich möchte vielleicht das schon auch erwähnen. Es kommt ja dann dazu, dass Sebi hier oben auf diesem Berg dann landet auch. Befindet sich ein Hotel, das ist am Cover sehr schön abgebildet. Es ist so wie ein, kann man sagen, ein persönliches Gefängnis, in das er da sich zwar freiwillig hineinbegibt, aber eben, wo so ein bisschen seine Sühne beginnt, kann man vielleicht sagen. Auf alle Fälle, er ist untergebracht in einem Bunker, wie es heißt, wo auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hotels leben. Und alle diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind aber furchtbar entstellt, also körperlich entstellt. Den Kontext, da gehe ich jetzt nicht näher drauf hinein, aber es ist so, eben was man hier erfährt, also richtig auch was sehr Unheimliches, Monsterhaftes. Und dennoch, eben, und auch die Frage ist, finde ich, spannend, beginnt man sich eben dann auch zu fragen, wer sind eigentlich die wahren Monster? Sind das diejenigen, oder muss man eben, geht man vom Äußeren aus und fürchtet sich? Oder denkt man eben zum Beispiel auch an die Mutter Xenia, sie ist schon erwähnt worden, oder eben auch an das, was Sebi getan hat, und findet eben auch hier dieses monsterhafte, diese eben dunkle Seite des Menschlichen, also eben diese Umkehr auch der Perspektive, fand ich durchaus spannend.
Die Ausgangslage ist ein höchst erfolgreicher Gartenarchitekt, dem jetzt die Welt offen steht, der mit seiner Art Gärten zu gestalten oder sozusagen neuen Blick auf Gärten zuzulassen, jetzt mehr oder weniger Großaufträge kriegt, überall in der Welt. Der trifft eine falsche Entscheidung. Und auf die wird auch noch sehr hingewiesen, auf diese falsche Entscheidung, weil sobald er den hineingestoßen hat, weiß er, ich muss jetzt springen. Ja, das ist für mich so, ich muss springen. Und da beginnt ein Albtraum. Und dieser Albtraum beginnt, es wird enger. Also es schnürt in der Geschichte den Akteur zu. Der kommt gar nicht mehr aus, weil auch die personelle Ausstattung dann so ist, dass sozusagen er wird immer mehr umstellt. Und er kann überhaupt nicht sozusagen, er könnte nur wahrscheinlich, ich weiß nicht, ins Ausland fliehen, aber dann müsste er seine Liebe aufgeben oder sonst was. Das heißt, diese Unentrinnbarkeit dieser Konstellation ist das, was sozusagen das Buch weitertreibt. Dass es noch ganz bestimmte Verschärfungen dazu gibt und so, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, aber Tatsache ist, das ist tatsächlich, also Krimi ist zu wenig, das ist so, es ist ein Psychothriller, wenn, ja, es ist ein Psychothriller oder so ein bisschen Mystery, aber es ist ein unglaublich düsteres, bedrückendes Szenario, wo man erst einmal einen Ausgang sucht oder wie geht's aus dieser Geschichte wieder heraus? Aus der Geschichte geht's aber nicht heraus, sondern sozusagen aus dieser Geschichte geht's nur noch tiefer hinein. Und das hilft einem auch gar nichts, ja, dass am Ende sozusagen lauter Schuldige überbleiben und alles noch viel verflochtener ist. Also diese Art der Verstrickung, denke ich mir, das ist auch gewagt, ja, das muss man sich ja mal trauen, das ist tatsächlich, weil es hat natürlich was Tragödienhaftes, man kommt aus dieser Konstellation nicht heraus.
Sie hörten die Juroren Gabriele Wild und Gerhard Ruiz zu Nico Steufbergs Roman »Dort«. Mit seinem Debüt war Nico Steufberg Kandidat für den diesjährigen Franz Tumler Literaturpreis in Laas. Wir haben Eindrücke von der Veranstaltung gebracht, die am 20. September 2019 stattgefunden hat. Anna Gschnitzer ist 1986 in Innsbruck geboren, aber in Südtirol aufgewachsen. Sie studierte vergleichende Literaturwissenschaften an der Universität Wien und dann Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. Sie arbeitete als Autorin und Dramaturgin in der freien Szene. Ihre Stücke wurden unter anderem am Theater Rampe in Stuttgart, an der Garage X in Wien, am Theater Unterm Dach in Berlin gezeigt. Sie erhielt zahlreiche Stipendien und Preise, darunter das Wiener Dramatikstipendium 2014 und das Stipendium der Literarmechaner 2014. 2015 wurde Anna Gschnitzer zur Autorenlounge des Hamburger Theaterfestivals Kaltstart eingeladen. 2016 war sie für das Hans-Gratzer-Stipendium am Schauspielhaus Wien nominiert. 2018 war sie unter den Gewinnerinnen des Förderpreises für deutschsprachige Dramatik an den Münchner Kammerspielen. In der Spielzeit 2017-18 und 2018-19 arbeitete sie am Residenztheater München als Assistentin der Dramaturgie und betreute Theaterprojekte dort auch dramaturgisch. Derzeit ist sie an den Münchner Kammerspielen als Dramaturgin tätig. Jörg Zemmler hat Anna Gschnitzer in München via Skype erreicht und sich mit ihr über ihre Theaterleidenschaften unterhalten und darüber, was eine Dramaturgin eigentlich macht.
Liebe Anna Gschnitzer, du bist jetzt in München am Telefon. Wo genau?
Gerade befinde ich mich in meinem Büro an den Münchner Kammerspielen, das ich mir teile mit Tarun Kade, aber der ist jetzt zum Glück beim Mittagessen, also haben wir Ruhe und Zeit, uns zu unterhalten.
Und wie war dein Tag bis jetzt? Hast du schon gearbeitet?
Ja, ich habe schon gearbeitet. Mein Tag war bis jetzt sehr schön und spannend. Er hat begonnen mit einer Bauprobe zu Parsing, It's So Easy, was schwer zu machen ist. Der Titel von René Polleschs neuem Stück hier an den Kammerspielen. Und da durfte ich sozusagen sehen, was auf der Bühne gebaut wird für dieses Stück. Und das hat großen Spaß gemacht, denn es ist eine wirklich riesige, überdimensionale Spinne, die auf der Bühne zu sehen wird. Und diese Spinne kam sozusagen von der Bühne oben, wurde sie abgeseilt. Und das war sehr spektakulär und wurde mit O's und A's begleitet.
Ich kenne natürlich René Polleschs, ja, wahrscheinlich nicht so gut wie du, aber was machst du genau? Was ist deine Aufgabe dort am Theater?
Ja, diese Frage, was macht eigentlich eine Dramaturgin, ist wahrscheinlich eine der am öftesten gestellten Fragen. Wenn ich sage, dass ich Dramaturgie mache und dann sagen die Leute, ah ja, Dramaturgie, schreibst du Stücke oder was machst du da eigentlich und so. Und es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil eine Dramaturgin eben nichts sozusagen Haptisches produziert. Es ist jetzt nicht wie, ich baue jetzt keine Spinne oder Kostüme oder stehe selber auf der Bühne oder schreibe die Stücke oder beziehungsweise, es kommt zwar auch manchmal vor, dass man eben Texte schreibt, aber so eine sozusagen traditionelle Autorschaft an den Stücken hat man als Dramaturgin dann auch nicht. Und deshalb, ja, was macht man eigentlich als Dramaturgin? Man redet ganz, ganz viel. Also man ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Regie und Haus, also sozusagen der institutionalisierten Form von Theater und versucht sozusagen Kontakte herzustellen zwischen den Regisseuren, Regisseurinnen, dem Ensemble, den Schauspielerinnen, aber eben auch zu den Stoffen, die eine Dramaturgie oder ein Haus interessieren. Das heißt, man trifft sich ganz viel und man trifft sich auch hausintern und spricht über Themen, die einen interessieren und entwickelt dann darüber sozusagen das Programm des Hauses.
Und wie lange bist du jetzt schon in München?
Ich bin jetzt im dritten Jahr in München und ich war vorher auch in der Dramaturgie am Residenztheater und habe dort auch Projekte dramaturgisch betreut und bin jetzt seit Januar letzten Jahres an den Kammerspielen, also Januar diesen Jahres quasi, ja, genau.
Und da hast du dich beworben oder wie kommt es dazu?
Ja, genau. Ja. Ich habe mich einfach beworben.
Ja, das könnte ja auch umgekehrt sein.
Ja, also... natürlich hat man sich so kennengelernt und dann war diese Stelle frei und dann, ja. Also das läuft natürlich auch viel über Kommunikation innerhalb von Theaterkreisen, das muss man auch dazu sagen. Aber eigentlich habe ich mich sozusagen beworben.
Ja, ich dachte mir, dass es eben auch umgekehrt hätte sein können, weil ich mir deine Biografie angeschaut habe und da geht es ja richtig zur Sache mit Stipendien und Stücke von dir, die aufgeführt worden sind und Preise hast du bekommen, Workshops gemacht und besucht, studiert hast du auch zwei Sachen. Was sind deine Highlights, würde ich gern wissen, die von den letzten Jahren?
Genau, man muss dazu sagen, bevor ich Dramaturgin geworden bin, war ich Dramatikerin. Also als Dramatikerin habe ich sozusagen tatsächlich selber Stücke geschrieben, aber auch ähnlich wie der Aufgabe als Dramaturgin habe ich auch damals schon sehr viele Stückentwicklungen gemacht. Das heißt, ich war am Probenprozess selber mit beteiligt und habe auch mit Menschen immer wieder zusammengearbeitet, also sozusagen mit Regisseurinnen, die mich über mehrere Produktionen begleitet haben oder ich sie begleitet haben oder wir uns begleitet haben und auch Schauspielerinnen, mit denen ich immer wieder zusammengearbeitet habe. Und das war eben am Anfang Marie Buhs, die auch Leiterin vom Theater Rampe in Stuttgart. Mit ihr habe ich einige Projekte gemeinsam entwickelt und das genieße ich eben sehr, weil dieser einsame Schreibprozess alleine zu Hause am Schreibtisch deprimiert mich leider immer etwas und deshalb ist sozusagen Theater eigentlich genau der Ort, der sozusagen beide meine Sehnsüchte oder Bedürfnisse eben auch erfüllt ist. Zum einen habe ich viel mit Text auch zu tun und bin eben selber immer wieder schreibend oder entwickelnd am Prozess eben beteiligt und eben genau eben diese Beteiligung am künstlerischen Prozess mit den Menschen. Also die zwei Sachen sind mir irgendwie wichtig und die gehen irgendwie nicht ohne einander.
Gerade genau. Läuft ja auch ein Stück von dir, oder, das du geschrieben hast?
Ich habe dieses Stück eigentlich zusammen mit mehreren Menschen geschrieben und zwar mit 25 Teenagern und einer Regisseurin. Also kann man da nicht von alleiniger Autorschaft, Autorinnenschaft sprechen. Das Stück, auf das du anspielst, heißt These Teens Will Save the Future und hat mit sozusagen zwei anderen Stücken noch die Spielzeit an den Münchner Kammerspielen eröffnet im Haus der Kunst hier in München. Darin geht es um das politische Engagement von Jugendlichen, die wir tatsächlich auf der Straße kennengelernt haben, also auf Demos. Und diese Jugendlichen haben wir dazu eingeladen, in unsere Probenräume zu kommen und uns davon zu erzählen, was sie bewegt, was sie wütend macht, bevor sie Angst haben. Und natürlich war der Klimawandel und die Klimakatastrophe, die auf uns zurollt, ein wichtiges Thema. Aber wenn man von der Klimakatastrophe spricht, muss man ja unweigerlich auch von Flucht sprechen und von Rassismen, von Diskriminierung, von sozialer Gerechtigkeit. Und da haben wir sozusagen sehr, 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 sehr viel gesprochen in dieser ersten Zeit der Proben und haben dann sozusagen aus diesen Gesprächen heraus Texte entwickelt und daran war ich sozusagen auch beteiligt.
Und dann hat mir das Internet gesagt, du hast letztes Jahr, 2018, den Publikumspreis bekommen bei der Langen Nacht der Neuen Dramatik in München mit dem Stück Fallen.
Fallen heißt es sogar.
Das. Ach so, dieses, okay, nicht Englisch. Ist das auch eine Zusammenarbeit gewesen, dieses Stück? Mit anderen oder allein im Kämmerlein?
Das war sozusagen quasi eine Ausnahme, weil dieses Stück allein im Kämmerlein entstanden ist tatsächlich. Also eigentlich ist dieses Stück entstanden aus der Auseinandersetzung mit einem vorherigen Stück, das eben in einem Workshop mit Falk Richter, damals war das Falk Richter ist ein Regisseur, der damals eingeladen war vom Schauspielhaus Wien, einen Workshop anzuleiten für junge Schreibende. Da in diesem Workshop ging es eben vor allem um Europa und um eine Vision von Europa in 100 Jahren. Das war so ein bisschen der grobe Übertitel. Und ich hatte mich in diesem Text, den ich damals da eingereicht hatte, sehr mit Bildern auseinandergesetzt, also mit Fotografien von Kriegsfotografien aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dann im darauffolgenden Stück habe ich mich dann wieder mit Bildern auseinandergesetzt und das dann sozusagen in die Zukunft gelegt. Da ging es tatsächlich auch um ein Bild, das in der Vergangenheit angelegt ist, nämlich das Bild von William Turner. Auf diesem Bild ist zu sehen das Massaker der Dzong, in dem ein Sklavenschiff mitten auf dem Atlantik von einem Sturm quasi erfasst wird und sterbende Sklaven über Bord geworfen werden. Und dieses Bild schauen sich eben zwei Menschen in der Zukunft an und sprechen dann quasi über Vergangenheit und Zukunft und Bilder.
Ich glaube, zu spüren, dass du eine große Begeisterung hast für das, was du machst und was du auch schon gemacht hast. Dahingehend hätte ich auch eine Frage, wann kam das Theater zu dir oder du zum Theater?
Tatsächlich auch über Menschen. Also ich habe ganz heimlich und für die Schublade geschrieben und habe dann auch nie jemandem davon erzählt. Und dann irgendwann gab es eben diesen Moment, wo ich mich beworben habe für einen Studiengang, der hieß Sprachkunst. Und der wurde vor 10 Jahren erst gegründet, und zwar in Wien an der Universität für angewandte Kunst wurde eben dieses Institut ins Leben gerufen für Schreiben. Und das war sozusagen die Legitimation, mich tatsächlich mit Schreiben auseinanderzusetzen. Also nicht nur heimlich, sondern innerhalb diesen Rahmen, der eben selber auch schon eben ein bisschen geschützter war und eben nicht sofort an die Öffentlichkeit und so weiter, sondern erstmal eben im Rahmen von diesem Studiengang. Und dann habe ich sozusagen tatsächlich mit Menschen über mein Schreiben gesprochen und habe Menschen kennengelernt, die eben am Theater arbeiten. Und dann kam sozusagen von denen so die Aufforderung, hey, schreib doch dann mal auch was für das Theater. Und das habe ich dann gemacht. Und dann war sozusagen mein erstes Stück, was ich damals geschrieben habe, das hieß Outperform Yourself, treten Sie sich ein. Das war ewig her, 10 Jahre oder so, keine Ahnung. Am Theater Drachengasse wurde das sozusagen aufgeführt. Und das war der Startschuss. Und das hat sich einfach total richtig angefühlt, weil mein Schreiben dann eben nicht mehr für die Schublade war, sondern tatsächlich für Menschen, die das gesprochen haben, für einen Raum, in dem das stattgefunden hat. Und das hat sich dann sozusagen ja materialisiert, verräumlicht, und das hat sich gut angefühlt.
Ich wollte noch fragen, einen Ausblick. Weißt du, wie deine nahe Zukunft aussieht? Bleibst du in München, machst du da weiter? Gefällt dir das? Oder vielleicht nochmal umschwenken auf was Drittes, von Dramaturgin zu was anderem? Oder wie schaut's aus?
Also die nächste Zeit wird so sein, dass ich mich auf 2 total spannende Projekte freue, nämlich ein Projekt mit Christiane Huber, die eine Co-Produktion mit den Kammerspielen, wo wir gerade in der Vorbereitung sind und die Proben im November losgehen. Und das Stück heißt 10 Vater Unser, ist jetzt der Arbeitstitel, mal schauen, ob wir tatsächlich bei diesem Titel bleiben. Und das ist eine sehr traurige Geschichte von einem Ausländer-Kinderpflegeheim im Zweiten Weltkrieg. Von diesen Pflegestätten, also sogenannten Pflegestätten, gab es in Deutschland 400, und da wurden Kinder von Zwangsarbeiterinnen untergebracht und auch zu Tode unter Anführungsstrichen gepflegt, also ermordet. Christiane Huber kommt aus einem Dorf, in dem es so eine Ausländerkinderpflegestätte wiederum unter Anführungsstrichen gab. Und sie beschäftigt sich jetzt in diesem Stück mit dieser Pflegestätte und auch, oder mit dieser eigentlich Ermordungsstätte und eben auch mit Zwangsarbeiterinnen, die im Zweiten Weltkrieg verschleppt wurden. Ein weiteres Projekt, das nach diesem Projekt folgen wird, ist ein Projekt, das ich mit Julia Riedler, einer Schauspielerin aus dem Ensemble gemeinsam, also in Münchner Kammerspielen, gemeinsam entwickeln werde. Und zwar innerhalb des sehr groß angelegten Projektes Bolaño 2666, also Olympia 2666 heißt es eigentlich. Das fußt eben auf, oder Ausgangspunkt ist eben der Roman von Roberto Bolaño 2666, in dem es wiederum um ein sehr trauriges Thema geht, nämlich um Feminizide in Mexiko. Es ist sozusagen noch nicht wirklich geklärt, aus welchen Gründen eben so viele Frauen ermordet wurden. Es gibt natürlich die Vermutung, dass das mit Drogenkartellen zu tun hat. aber eben auch mit einem generellen Exzess an Gewalt an Frauen, der wiederum weitere Gewalt an Frauen ermöglicht hat. Und damit werden wir uns auseinandersetzen. Das sind zwei sehr heftige Themen, aber ich glaube Themen, die auf jeden Fall einen nicht kalt lassen und auf die ich mich tatsächlich auch freue, mich damit auseinanderzusetzen. Darüber hinaus wolltest du aber eigentlich noch wissen, was nach den Kammerspielen folgen wird.
Ja, auch gern, ja. Oder bleibst du da bis zum Umfallen?
Ja, die Intendanz von Matthias Lilienthal wird ja leider mit dieser Spielzeit enden. Und Barbara Mundel wird Intendantin der Münchner Kammerspiele werden, was auch sehr, sehr toll ist. Aber sozusagen das, was an den an Theatern ja immer der Fall ist, ist, dass sozusagen die Zeit, in der ein Ensemble und künstlerische Mitarbeiter und Dramaturginnen an Häusern eben arbeiten, eben auch sehr stark geprägt ist von den unterschiedlichen Intendanten und Intendantinnen und da sozusagen auch ein neues Team kommen wird, um auch wieder frischen Wind reinzubringen. Das ist ja als Theaterschaffende ist man ja eigentlich auch eine Nomadin. Vielleicht werde ich entweder weiterziehen oder hier in München bleiben und tatsächlich wieder von der Dramaturgin zur Dramatikerin wechseln, wer weiß, und wieder stärker eigene Projekte machen, die jetzt nicht so sehr an ein Theater gebunden sind.
Kommen eigentlich Südtiroler, Südtirolerinnen ins Theater dort?
Ich habe keine Kontrolle über die Nationalität der Theaterbesucherinnen. Also ich weiß es, also ich glaube schon, ich hoffe es.
Meine letzte Frage: Wie geht dein Tag heute weiter?
Mein Tag geht heute weiter, indem ich noch zu einer Besprechung muss. Wie gesagt, Dramaturginnen reden viel. Und dann werde ich anfangen, ich habe nämlich dieses Mal die Redaktion des Leporellos. Das ist vielleicht auch noch ein Aufgabenbereich, den ich verschwiegen habe. Das fällt vielleicht unter den eher nervigeren Aufgaben oder für mich jedenfalls. Nämlich wir müssen, also Dramaturginnen machen ja auch ganz viele Druckerzeugnisse und Werbemittel, wie eben den Leporello. Das ist eine Broschüre, auf der sozusagen der Monatsplan steht und auch eben alle Veranstaltungen angekündigt werden, alle Premieren angekündigt werden. Und das fällt dieses Mal unter meine redaktionelle Obhut und damit werde ich mich jetzt noch weiterhin beschäftigen. Nicht so spannend wie die Spinne von René Polisch.
Sie hörten Anna Gschnitzer, aufgewachsen in Südtirol, hinausgezogen in die Theaterwelt, um Stücke zu schreiben, zu entwickeln und mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet zu werden. Jörg Zemmler hat das Gespräch mit Anna Gschnitzer über Skype geführt. Im ersten Teil der Sendung haben wir Ausschnitte aus der Veranstaltung zum diesjährigen Franz Tumler Literaturpreis gebracht. Der Schweizer Autor Nico Steufberg hat aus seinem Debütroman Dort gelesen. Die Mitglieder der Jury haben das Buch kommentiert. Die Lesungen haben am vergangenen 20. September in Laas stattgefunden. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen am Ende dieser Ausgabe von Forum Literatur Christoph Pichler.